Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech to go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und hier im Studio ist kein geringerer mit mir als Yusuf. Hallo Yusuf, grüß dich.
Hallo Christian.
Ich muss mal üben, noch so eine tolle Vorstellung zu machen, wie es zum Beispiel in dem Podcast Apokalypse und Filterkaffee immer ist. Die lassen sich immer tolle Vorstellungszeilen einfallen, aber das nehme ich mir mal fürs nächste Mal vor. Mal schauen, was ich da Kreatives zustande bringe. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich natürlich, dass wir hier wieder zusammen sind und wieder ein bisschen über KI und Technik plaudern können. Und wir schulden ja unseren Hörerinnen und Hörern noch einen kleinen Nachtrag vom letzten Mal. Wir hatten ja damals ChatGPT Images 2.0 vorgestellt, aber selber noch nicht ausprobiert. Inzwischen haben wir es beide ausprobiert. Fang du doch mal an. Was sind deine Eindrücke?
Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht ausgiebig getestet, wie ich es normalerweise tue, sondern ich habe einfach meine üblichen Tests durchgeführt. Und die waren überraschend gut. Also die meisten Use Cases, die ich vorher nicht hinbekommen habe, habe ich diesmal sehr gut hinbekommen. Also ich habe so ein bisschen mit Comics herumgespielt, ich habe mit Infographics herumgespielt. Und die sind wirklich on the point, muss man sagen. Also auch so ein bisschen Slides, also Präsentationsslides und so. Da muss ich auch sagen, es ist schon deutlich besser. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach so von den vergangenen Folgen, wir haben ja mal so über die Quantencomputer-Folge, ob wir da nicht ein paar Slides produzieren, die wir dann vielleicht noch irgendwie noch dazu packen. Ja? Weil die Slides, die wir damals zur Verfügung gehabt haben, die wir damals gebaut haben, die waren eher minderwertig. Und vor allem inkonsistent. Ja. Ja. Und das kann man jetzt schon sehr konsistent bauen.
Im Vergleich zu heute stimmt das sicherlich. Für damals fand ich die ziemlich gut. Aber da sieht man erstmal, wie der Fortschritt auch sich in den Ergebnissen niederschlägt. Also wenn man vergleicht Ergebnisse von vor einem Jahr und heute, das sind schon echt nochmal Welten dazwischen.
Ja, total. Vor allem, ich meine, die Quantencomputer-Folge ist jetzt was 7 Monate, 8 Monate her. Ja, ist jetzt nicht so der Zeitsprung. Aber der Qualitätsunterschied ist 30-fach, sage ich jetzt einmal. Ja?
Den Eindruck habe ich auch. Also ich nutze ja Bild-KI und auch vor allem ChatGPT zum Erstellen von Bildern recht intensiv, weil ich ja auch viele Inhalte für Webseiten erstelle und da sind Bilder sehr wichtig, dass die ja auch eine Aussage haben, dass sie qualitativ hochwertig sind und ja, dass sie im besten Fall eben auch zum Klicken anregen. Das sind alles Dinge, die muss man berücksichtigen. Und ich fand den Vorgänger jetzt schon, das Vorgängermodell fand ich schon sehr gut und war eigentlich auch da schon meistens das Modell meiner Wahl. Aber jetzt bin ich wirklich begeistert. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe für einen Blogbeitrag ein Bild erstellen lassen. Da ging es darum, was schenkt man zu einem Junggesellenabschied. Und ich habe eigentlich nicht viel mehr als Prompt eingegeben, als dass da eine Runde von Männern in bescheuerten Kostümen zu sehen sein sollen und ein paar Geschenke dazwischen. Und also es ist fantastisch, was dabei rausgekommen ist. Also da sind dann auch wirklich reale Produkte platziert worden. Also keine Ahnung, jetzt irgendwie wirklich Flaschen mit richtigen Etiketten drauf und auch andere Markenartikel sind dann unter den Geschenken platziert worden. Dann hat der Junggeselle hat einen Bauchladen und da steht dann auch noch wirklich ein lustiger Spruch drauf. Ja, also ohne Fehler alles auch noch. Also das wirkt wirklich wie ein professionelles Bild, ein professionelles Foto und das im ersten Anlauf, das muss man mal dazu sagen noch. Ja? Also ich habe da nicht lang rum experimentieren müssen mit Prompts. Und das ist halt schon Wahnsinn, würde ich sagen. Und macht vieles andere, was man bisher genutzt hat, vielleicht auch, muss man sagen, leider überflüssig, für leider für diejenigen, die jetzt da eben eine Geschäftsgrundlage verlieren. Also das hat ja immer mehrere Seiten, so etwas, ne? Aber ja, so ist es halt, ne? Also die Technik hält man nicht auf. Und jetzt rein von den Ergebnissen her bin ich wirklich überzeugt.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass du diesen Clean-Look einfach nicht mehr hast, ne? Diesen klassischen AI-Clean-Look, ne? Mhm. Also du hast halt auch Messy-Bilder dabei. Also wenn du irgendwelche sagst, ja, mach mir irgendwie ein Bild von einem Presseausschnitt oder so, ja, dann wirkt das nicht wie so inszeniert, ne? So diese KI-Bilder, die wenn du Nano Banana hergenommen hast, dann sind die halt immer sehr, so ein bisschen inszeniert, ne? Aber diese Image 2 Bilder von ChatGPT sind halt tatsächlich so, wenn du einen Schnappschuss machst, ne? Also diese KI-Cleanness und dieses, alles ist aufgeräumt, alles ist Hochglanz, alles ist inszeniert, ja, das geht weg. Und dadurch wird es immer komplizierter auch zu sagen, okay, was ist jetzt echt und was ist nicht echt, ne?
Das ist richtig. Ich teile gerade mal für alle, die uns jetzt nur hören können. Ich habe gerade mal das Bild, was ich da erstellt habe, geteilt mit dir, Yusuf. Und du siehst ja hier, also da ist eine Parfum- oder Eau de Toilette-Packung, Bruno Banani auf dem Bild. Das sind Luftballons, das sind Geschenketüten. Saufen macht schön, steht auf dem Bauchladen. Ja, also
das schaut aus wie der Peter, oder? Ist das der Peter? Der Peter Steinberger ist das, oder?
Du hast recht. Ob da vielleicht meine Prompt-Historie irgendwie noch mit reingeflossen ist, ich weiß es nicht, ja. Aber wenn, dann war es keine Absicht. Also, unsere Empfehlung an alle, probiert es einfach mal.
Da schaut aus wie der Peter, muss ich sagen.
Ja, hast recht. Jetzt, wo du es sagst, denke ich auch, ja, genau. Ja, es ist schon richtig gut geworden. Also sensationell. Und so vielseitig auch. Du kannst wirklich alles damit machen. Was ich noch nicht ausprobiert habe, sind Infografiken. Aber ich glaube auch, das müsste inzwischen wirklich, ich glaube, die nächste Präsentation, die ich vorbereite, die mache ich komplett mit dem Tool. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Gut, ja. Also das noch nachgereicht. Und aber es hat sich ja natürlich auch wieder vieles getan in der Zwischenzeit. Und etwas, was ich auch noch gern mit dir besprechen möchte, das ist OpenAI. Denn OpenAI hat jetzt sogenannte Prinzipien veröffentlicht. Das heißt, Prinzipien, bei denen es ja um den Ausbau der KI, um den Umgang mit der KI geht. Und für mich klingt das alles so ein bisschen wie eine Rechtfertigung für all das Schlimme, was durch OpenAI und seine massive Infrastrukturerweiterung zukünftig noch auf uns, auf den Planeten, auf die Menschen zukommen wird. Also sagen wir mal, die zwei zentralen Sachen, die mir aufgefallen sind. Also einmal rechtfertigt OpenAI sozusagen damit, dass KI erfolgreich wird und dass wir Menschen alle davon profitieren, braucht es eben massive Erweiterungen der Infrastruktur mit all den negativen Folgen. Das steht nicht drin, aber das sage ich. Na, mit Emissionen, Flächenverbrauch, höheren Strompreisen und so weiter und so weiter. Und interessant finde ich auch noch den Punkt, dass sie fordern, dass wir zumindest über ein neues Wirtschaftsmodell nachdenken. Da habe ich mir die Frage gestellt, weil es wird nicht weiter ausgeführt, welches Wirtschaftsmodell könnte das denn sein? Also ist das etwas, was sich im Rahmen des bestehenden kapitalistischen Systems bewegt, oder ist es dann vielleicht doch eher sowas wie eine Gesellschaft, in der es ein Grundeinkommen für alle gibt, die durch KI ihren Job verloren haben und dass die dann ruhig gestellt werden und alle anderen verdienen sich eine goldene Nase? Ich weiß es nicht, aber das klingt alles sehr, also zumindest zwischen den Zeilen und auf den zweiten Blick für mich, ja, also nicht einwandfrei. Hast du es dir angeschaut? Wie würdest du es bewerten?
Also ich weiß nicht, der Sam Altman, der wird immer mehr zum Schwurbler. Man muss, ein bisschen kommt es mir vor, als würde er absichtlich all diese negativen Folgen irgendwie medial breittreten, damit alle quasi diesen ganzen Infrastrukturaufbau und dieses ganze Ding ein bisschen stoppen, damit nicht auffällt, dass er hier hinterher ist. Ja, also das ist so ein bisschen alles so ein Desperate Move, ne? Also all diese Themen, ich meine, das sind schon alles Themen, die relevant sind. Ne? Demokratisieren von diesen KI-Entwicklungen, Empowerment und allgemeiner Wohlstand und Resilienz und Anpassungsfähigkeit und wir sind alle super. Und Cybersicherheit ist wichtig und Biosicherheit ist wichtig. Aber alles ist so ein bisschen aufhetzen. Aufhetzen der Gesellschaft, wo er all die Probleme, die KI mit sich bringt, in den Mittelpunkt stellt und dann sagt, ja, aber wir denken ja darüber nach, das irgendwie zu lösen, aber ganz klar, in jeder Message, die er bringt, bringt er keine Lösung. Er sagt nur, wir müssen darüber reden, wir müssen darüber diskutieren und es ist immer es schwingt immer ein bisschen mit, geht zu eurem nächsten Governor und sagt, das nächste Data Center soll nicht gebaut werden, ja? Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ja, oder ob das einfach nur Dummheit ist, weil die gesamte KI-Industrie verhält sich so ein bisschen in diese Richtung. Ich meine, der Dario Amade ist jetzt auch nicht viel besser von Anthropic, indem er halt diese Cybersecurity-Themen in den Mittelpunkt stellt, ja. Aber bei ihm gibt es tatsächlich halt eine Bedrohung, ja. Und das ist tatsächlich ein Topic. Aber wenn der Sam Altman solche Regeln aufstellt, dann klingt das immer so ein bisschen, als würde er versuchen, die Gesellschaft aufzuhetzen, damit jeder von denen aktiv wird, um diese gesamte Entwicklung aufzuhalten. Ja? Und nachdem wir ja wissen, dass der Sam Altman ein jetzt nicht unbedingt im griechischen ethischen System verankert ist, ja? sondern eher vielleicht eher in so Bösewicht-Szenarien, ähnlich wie der Elon Musk, ja? würde ich ihm tatsächlich Berechnung irgendwie vorwerfen, ja? Dass er das absichtlich manipuliert, damit eben der Wettbewerb, und zwar in dem Fall tatsächlich Anthropic und Google, ja, dass die sozusagen gebremst werden in ihren Entwicklungen, weil Kapazitätsprobleme tatsächlich bei Anthropic da sind, ja. Und wenn jetzt keine Data Center gebaut werden oder wenn halt irgendwie allgemein der Mut gegen KI geht, also vor allem wenn Jobs vernichtet werden, dann geht es natürlich gegen Unternehmen wie Anthropic, die ja im B2B-Markt tätig sind, ja. Und ChatGPT ist ja nicht im B2B-Markt, weil da haben sie ja verloren. Ja? Also es ist, ich kann mir überhaupt keinen Reim darauf machen, was das alles ist. Und auch diese Diskussion über dieses bedingungslose Grundeinkommen ist so ein klassisches Billionaires-Talk. Ne? Also ich will, dass ich nicht das zahle, sondern die Gesellschaft soll ein allgemeines Grundeinkommen zahlen, damit die Leute weiterhin meine Produkte kaufen können und ich weiterhin meine Milliarden bekomme. Ja, also das ist...
So kann man es lesen, ganze, ja. Genau, ja.
Das ist totaler Humbug, ja. Und ich weiß nicht, wer darauf reinfällt, aber das ist wirklich die dümmste Idee. Ja, also dieses bedingungslose Grundeinkommen, weil das ausschließlich aus der Mitte der Gesellschaft wieder finanziert wird und nicht von denen, die die Wertschöpfung abziehen sozusagen, ja. Weil diese 3, 4, 5 KI-Buden greifen die gesamte Wertschöpfung ab, machen die Profite und die Mitte der Gesellschaft soll quasi dann den Schaden auch noch tragen. Also das ist wirklich das Dümmste. Und sobald man irgendwie Milliardärssteuer oder Millionärssteuer in irgendeiner Art und Weise herbringt oder halt eine Besteuerung, Maschinenbesteuerung oder sonst irgendwas, dann wollen sie alle gleich ausziehen und dann wandern sie sogar nach Nordkorea ab, wenn es sein muss. Ja? Also das ist wirklich, ich verstehe es nicht. Ja?
Also, ja, gut, ich verstehe es. Und die Motive verstehe ich schon, ja. Also es ist klar. Also das ist, glaube ich, total simpel. Also wir wollen möglichst alles vom Kuchen und die anderen, die anderen kriegen halt ein paar Krümel, damit sie die Schnauze halten, sozusagen. Ja, also das ist das System dabei. Und mehr nicht. Und das halt
verpackt. Das ist wirklich so einfach. Also einfach nur Gier.
Ja, ja. Ich glaube, es ist leider so einfach.
Okay. Ja. Es könnte auch sein. Also das ist tatsächlich eine der höchsten Wahrscheinlichkeiten. Aber ja, also und dieses ganze Blabla, was die da veröffentlichen und das muss man tun und das muss man tun. Ich meine, ehrlich, das...
Das ist ein
Non-Event.
Ja. Das ist denen nur um, also allen muss man ja sagen, dass es allen nur um Geld und Einfluss geht. Das sehen wir ja nachher auch noch in einer anderen Meldung zu Google. Ich sage nur so viel, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also Don't Be Evil, das ist ja schon lange vorbei und heute, oder es gibt einen neuen Beweis dafür. Aber kommen wir nachher noch drauf. vorher noch was anderes, was ich auch noch spannend finde, was wir vielleicht auch so ein bisschen als Einleitung noch nehmen können. Und zwar gibt es eine Studie, die zeigt, dass zwischen der Antwort einer KI, also beziehungsweise zwischen einem RAG-System, also Retrieval Augmented Generation System, also zwischen der Antwort und dem, wie die Antwort zustande gekommen ist, dass man da überhaupt keine Verbindung in vielen Fällen herstellen kann. Und das Ganze trägt den Titel Faithfulness Gap. Also kann es eigentlich so sagen, so eine Vertrauenslücke. Ja? Das heißt, es im juristischen Sinne ist das, wenn ich es richtig lese, relevant, weil wenn man gar nicht die Kausalkette wiederherstellen kann, wie eine Antwort zustande gekommen ist, dann wirft das schwerwiegende Probleme auf. Ja? Das Thema hast du ja eingebracht. Erzähl mal noch, was das bedeutet.
Na, wir kennen das ja alle. Ne? Wir fragen die KI irgendetwas und dann gibt sie dir eine Antwort und dann fragst du, wie es zu dieser Antwort gekommen ist und du kannst statistisch gesehen, laut Carnegie Mellon University, zu 74% sicher sein, dass die Antwort, wie sie zu dieser Antwort gekommen ist, Bullshit ist. Mhm. Also es ist ein bisschen auch wie beim menschlichen Gehirn, ja, weil wir treffen ja auch Entscheidungen und wenn uns dann jemand fragt, warum wir diese Entscheidung getroffen, dann generieren wir irgendwelche Halluzinationen, warum wir das so entschieden haben, ja.
Oder Bauchgefühl.
Oder genau. Oder versuchen das Bauchgefühl dann in irgendwelchen rationalen Dingen zu erklären, was ja überhaupt nicht stimmt. Und das Problem hat die KI offensichtlich auch. Und das dürfte ein Problem generell von neuronalen Netzen sein, weil halt die Schlussfolgerungskette nicht zu 100% sicher sein kann. Ja? Weil es ist ja quasi wie bei so einem Neuronenfluss. Ja? Du stellst eine Frage und dann ergibt das eine Kette, eine Verkettung von Wegen durch dieses neuronale Netz. Und sobald die abgeschlossen ist, gibt es einen Output. Aber dieser Output ist dann abgeschlossen. Wenn du jetzt fragst, wie bist du zu dem Output gekommen, kann die KI ja nicht nachschauen und sagen, okay, diesen Weg im neuronalen Netz habe ich gewählt und das ist jetzt der Grund, warum das passiert ist. Und das liegt daran, dass meine trainierten Daten diese Ebenen des Netzes sozusagen definiert haben. Also es ist nicht möglich, sozusagen, ja, weil das Training eines neuronalen Netzes mit der Execution, also der Inferenz, wenig zu tun haben. Also im Training werden diese Layer aufgebaut und bei der Inferenz werden sie abgefragt. Und die einzige Möglichkeit, um das Problem zu lösen, wäre zu sagen, okay, dieser Weg, also diese Kette im neuronalen Netz wurde executed und deswegen ist die Antwort, wie sie ist. Das sagt aber immer noch nicht, warum, also was das tatsächlich bedeutet, weil jeden einzelnen Schritt in dieser Kette, da gibt es ja Abhängigkeiten zu verschiedenen Daten in den Trainings, in den Trainingsdaten. Das heißt, du müsstest dann quasi das gesamte Trainingsmodell wieder komplett aufmachen und schauen, okay, wie ist dieser Wert in diesem neuronalen Netz entstanden? Das wirst du nie herausfinden. Und warum ist das jetzt relevant? Ja, bei Menschen sagen wir, jo, der hat halt gelogen, ja. Er hat halt entschieden und es war ein Bauchgefühl und er kannte, und wenn er es gut rechtfertigen kann, dann ist es auch juristisch kein Problem. Ne? Weil du sagst, okay, ich bin beim Autounfall, war irgendwie ein Kind und eine alte Frau da und ich habe mich entschlossen, die alte Frau niederzufahren und nicht das Kind. Dann ist das für alle, ah ja, natürlich, die alte Frau hat ein kürzeres Leben, deswegen ist es sinnvoller, die Frau niederzufahren. Aber die Realität ist wahrscheinlich, du hast das gar nicht bedacht, sondern du hast einfach reagiert und warst vielleicht näher bei der alten Frau als bei dem Kind. Ja.
Mhm.
Und genauso ist es ja auch bei der KI, nur wenn du jetzt KI, also Agenten vor allem, KI-Agenten im Unternehmen einsetzt, und die treffen die ganze Zeit Entscheidungen und du möchtest wissen, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind, dann kannst du das vergessen. Und deswegen, also warum haben wir in Unternehmen immer ganz viele Meetings und ganz viele Abstimmungen? Weil wir sozusagen unsere Gehirne synken. Ja? Also all die Überlegungen, die jemand will eine Entscheidung treffen oder will etwas herausfinden, dann setzt er sich mit anderen entweder in der Hierarchie oder in derselben Ebene zusammen und diskutiert das. Und dann haben alle denselben Gedanken, das machen wir, weil. Das passiert aber bei einem KI-Agenten nicht, weil der agiert autonom. Und der spricht sich mit niemandem ab. Der trifft einfach die Entscheidung. Und jetzt kannst du juristisch nicht nachvollziehen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Bei Menschen, die in einem Meeting sitzen, dann kannst du es ganz klar nachvollziehen. Es gibt Meeting Minutes, was auch immer. Aber du kannst bei einem KI-Agenten das nicht machen. Auch wenn er das alles loggt und definiert und dazu schreibt, du weißt einfach, dass die Gründe, warum er das tut, nicht die sind, warum er es tut.
Mhm.
Und das ist juristisch tatsächlich ein Problem. Ja?
Also technisch ist es auch nicht möglich, jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, so eine Art Logfile zu schreiben, wie ein Modell trainiert wurde und welche Knoten jetzt durchlaufen werden bei einer Abfrage oder bei einer Inferenz. Also so, weißt du, wenn ich mir das jetzt mal so laienhaft vorstelle, dass man dann einfach so diese Pfade, die da durch dieses neuronale Netzwerk gegangen werden, dass man die irgendwie aufzeichnet, wie auch immer, um dann zumindest mal technisch nachvollziehen zu können, wie es dazu gekommen ist.
Es gäbe schon Möglichkeiten über Knowledge Graphs oder also es gibt so eine Entwicklung, die heißt Causal AI, ja, die versucht, dieses Problem zu lösen. Und wer sich noch erinnert, ich glaube 2024 war das, hat ja Anthropic ein Tool rausgebracht, wo du quasi in so einem dreidimensionalen Raum sozusagen, wenn eine KI geantwortet hat, sagen kannst, wo in diesem Netz sich diese Antwort abgespielt hat. Und basierend auf dem dreidimensionalen Raum, wo sich das abgespielt hat, kann man sagen, okay, hat sie, also ein einfaches Beispiel war, rechne mir 4 plus 4. Und dann hat er halt 8 geantwortet. Und die Berechnungsmethode, die Plus-Berechnungsmethode wäre im Koordinatenraum 111 zum Beispiel. Ja? Aber als er 8 geantwortet hat, war das im Koordinatenraum 2222. Ja? Und das bedeutet, dass sie das nicht gerechnet hat, sondern sie hat das geschätzt. Und zwar basierend auf einer Heuristik. Und so konnte man feststellen, dass tatsächlich zum Beispiel Rechenmethoden oft einfach Schätzungen sind und keine tatsächlichen mathematischen Berechnungen. Und über diese Methode, also über den dreidimensionalen Raum, wo sich gewisse Entscheidungen abspielen, könnte man theoretisch identifizieren, ob sie dir jetzt irgendwas vorschwafelt, also im Nachhinein rechtfertigt, oder ob das tatsächlich dort passiert ist. Und das könnte man loggen und versuchen, es zuzuweisen. Aber zu 100% kann man es natürlich nicht. Und dasselbe Problem haben wir natürlich bei Menschen auch. Aber dort ist es nicht relevant, weil wir Arbeitsprozesse haben, die diese Dinge rechtfertigen. Und ich glaube, auch das muss sich jetzt erst einmal entwickeln. Du musst in jedem Unternehmen diese Arbeitsprozesse entwickeln, um KI-Agenten autonom entscheiden zu lassen, die du dann halt auch nachvollziehen kannst. Ja? Also es ist kein triviales Problem. Es ist ein wirklich komplexes Problem. Und wie gesagt, es gibt Möglichkeiten über Knowledge Graphs und eben halt Logging, wie du es halt auch schon gesagt hast, wo man quasi loggt, über welche Parameter wurden ausgelöst. Aber der Rückschluss, wenn du diese Parameter ausgelöst hast, welche Information dahinter steht, ist kaum möglich. Ja.
Okay. Passend dazu bin ich auch noch auf etwas gestoßen. Und zwar ist das jetzt diesmal entstanden an der MIT in den USA. Und es ist ja so, also viele oder die meisten KI-Modelle, die würden ja dir eher was vorhalluzinieren, als dass sie zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Und das kann natürlich dann auch Probleme ergeben, gerade in sensiblen Bereichen. Und jetzt haben die Forscher vom MIT haben eine Methode entwickelt mit dem Namen RLCR. Das steht für Reinforcement Learning with Calibration Rewards. Und es geht eigentlich, vereinfacht gesagt, darum, dass man die KI auch dann belohnt, wenn sie zugibt, dass sie etwas einfach nicht weiß, um dann entsprechend auch bessere Antworten zu bekommen. Und dadurch hat man auch eine bessere Trefferquote insgesamt. Finde ich einen spannenden Ansatz. Eigentlich liegt er auf der Hand, weil das Ganze ja wirklich, also das Thema Halluzination ist ja immer noch etwas, was die Qualität der KI-Ergebnisse stark beeinflusst. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann zukünftig in Weiterentwicklung der Modelle einfließen wird. Siehst du da Chancen? Wie findest du den Ansatz?
Na, ich finde den Ansatz super. Ja. Und wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal über das Thema geredet. Da war, glaube ich, der Ansatz ein bisschen anders. Und die Erklärung, warum eben KIs immer, also aktuelle KIs, immer mit voller Überzeugung Dinge behaupten, auch wenn sie nicht stimmen, liegt einfach am Training, an der Trainingsmethode. Und das ist das Reinforcement Learning. Und das Reinforcement Learning arbeitet eben mit Belohnung und Bestrafung. Wenn es etwas weiß, dann wird es belohnt, und wenn das richtig ist, und wenn es falsch ist, wird es bestraft. Aber es gibt keine richtige Eingliederung. Das heißt, die KI ist immer darauf aus, maximal zu behaupten, dass das richtig ist. Und wenn es falsch ist, ist es auch egal. Ja? Weil es ist der Belohnungs- und Bestrafungsmechanismus unterscheidet sich sozusagen nicht. Ne? Und was die jetzt hier tun, ist einfach zu sagen, du sagst mir jetzt, ist das, was das Ergebnis ist, und dann gibst du mir noch einen prozentuellen Ansatz und sagst, das ist zu 70% richtig. Und jetzt wird beim Reinforcement Learning nicht mehr nur richtig oder falsch bewertet, sondern auch, wie nah war das Ergebnis oder deine Einschätzung der Prozente an der Richtigkeit dieser Aussage. Weil wenn du es nicht weißt, dann ist es auch egal, weil du musst trotzdem sagen, es stimmt. Ne? Aber jetzt wirst du auch dafür belohnt, wenn du sagst, das könnte X sein, aber da bin ich mir nur zu 10% sicher, dass das stimmt. Ja? Und wenn das jetzt falsch ist, dann wird die KI trotzdem belohnt, weil sie gesagt hat, es ist zu 10% falsch. Das heißt, sie weiß, dass es falsch ist, und wird dafür jetzt belohnt. Das heißt, du kannst hier eine Kalibrierung vornehmen in deinem Reinforcement Learning. Deswegen heißt es doch Reinforcement with Calibration Rewards. Und jetzt kann die KI dadurch natürlich dafür belohnt werden, wenn sie Dinge zugibt, die sie nicht weiß. Und es wird auch bestraft, wenn sie zum Beispiel sagt, das ist jetzt richtig, aber ich bin mir nur zu 10% sicher, dass das richtig ist. Aber wenn es zu 100% sicher ist, dann wird sie auch dafür bestraft, weil sie war sich nicht sicher, ob das jetzt richtig ist und hat einfach geraten. Und dafür gibt es auch keine Belohnung, sondern eher eine Bestrafung. Das heißt, es wird automatisch nach unten und nach oben kalibriert. Und sie, beim nächsten Mal kann sie dann sagen, okay, das ist jetzt richtig und das ist jetzt zu 80% richtig. Und wenn das zu 100% richtig ist, wird sie auch belohnt dafür. Ja? Und wenn sie sagen würde, sie ist nur zu 10% sicher, dann würde sie dafür bestraft werden. Ja? Und so passt sich dann dieser Wert immer mehr an. Und das wäre natürlich großartig, wenn alle das machen könnten, weil du erstens einmal, also da tun sich ganz neue Dinge auf, ne? Weil da könntest du jetzt die KI fragen, weiß ich nicht, wer ist der Präsident von was auch immer, Uganda 1973, ja? Und die KI antwortet, gibt eine Antwort und dann sagst du, zu wie viel Prozent bist du dir sicher? Und dann sagt er, naja, zu 30%. Dann sagst du, okay, welche Antwort gibt es denn mit dem höchsten Prozentsatz? Ja? Und dann kannst du dir sicher sein, dass diese Antwort vielleicht besser ist. Ja? Das eröffnet wieder ganz neue Möglichkeiten und es löst das Problem. Es könnte tatsächlich das Problem der Halluzinationen lösen, weil ein großer Teil dieser Halluzinationen sind ja keine Halluzinationen, sondern nur Falschbehauptungen, die dann eine Verkettung vornehmen sozusagen. Ne? Also, und du könntest hier auch mit kleineren Modellen viel größere Outputs schaffen, weil du diese Verkettung von Schlussfolgerungen viel besser steuern könntest. Und dann wäre der insgesamte Output deutlich besser. Also das ist wie bei diesen Diffusion-Modellen. Ne? Also wenn du jedes Mal zu 70%, dann multiplizieren sich diese Wahrscheinlichkeiten. Und je höher die Wahrscheinlichkeiten sind, das heißt, wenn du jedes Mal zu 99% sicher bist bei einer Kette von 5, dann hast du eine richtigere Antwort, als wenn ein Wert dazwischen 70% wäre. Ne? Und so kommen diese ganzen Halluzinationen zustande in diesen Verkettungen. Ja?
Oder ich bekomme halt gleich, statt einer Antwort bekomme ich halt gleich irgendwie ein Paket von Antworten, vielleicht eine Tabelle mit und jeweils mit Prozent, Zuversichtlichkeitswert. Ja? Also keine Ahnung, dann kann ich mir meine Antwort raussuchen, welche ich nehmen will. Das würde ja so dem entsprechen, was du als Beispiel gerade genannt hast. Ja, okay. Also da wird sich sicherlich auch noch einiges tun. Sehr interessant. Interessant ist auch ein Test, den Anthropic durchgeführt hat. Und zwar wurde da die Verhandlungsfähigkeit von KI-Agenten geprüft mit einem sehr praxisnahen Beispiel. Also die Mitarbeiter von Anthropic, ein paar Mitarbeiter haben Geld bekommen, also Startkapital, ich glaube $100. Und dieses Kapital durften dann ihre KI-Agenten nutzen, um Gegenstände, so Alltagsgegenstände, was weiß ich, irgendwie gebrauchtes Fahrrad zum Beispiel, Tischtennisbälle und so weiter, um die miteinander zu handeln, also kaufen, verkaufen. Und dabei haben sich diese KI-Agenten recht gut geschlagen, muss man erstmal sagen. Also da wurden recht vernünftige Geschäfte getätigt. Man hat aber auch gesehen, das hat man den Mitarbeitern vorher nicht gesagt, dass sie unterschiedliche, dass ihre Agenten auf unterschiedlichen Modellen basieren. Also ich glaube, eine Gruppe war auf Basis von Claude Opus 4.5 und das andere war, glaube ich, auf Haiku 4.5 oder Sonnet, ich weiß es nicht, also ein kleineres Modell. Und da hat man dann aber gesehen in der Auswertung am Ende, dass das leistungsfähige Modell dann auch bessere Ergebnisse erzielt hat, im Sinne von, es hat bessere Preise erzielt für die Dinge, die es verkauft hat. Also es hat auch beim Einkauf hat es weniger bezahlen müssen. Und noch Fun Fact am Rande, ein Agent durfte sich, glaube ich, auch selber ein Geschenk machen und hat sich dann eine Tüte gebrauchte Tischtennisbälle für $3.50 gekauft, ungefähr. Den genauen Wert weiß ich nicht mehr, aber das fand ich auch sehr, sehr nett. Ja. Also das zeigt ja schon so ein bisschen in die Zukunft, weil dieses Agentic Web und KI-Agenten, die in unserem Auftrag etwas für uns verhandeln, das ist ja heute schon teilweise gegeben und das wird sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft Normalität sein. Oder wie siehst du das?
Ja, vor allem sagt es uns, wenn du nicht den besten Agenten hast, bist du gearscht. Heißt das, ja.
Ja,
also das ist eigentlich die meine Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Weil das heißt, ich meine, das könnte man jetzt auch als Marketing verwenden, ne? Also wo du dann sagst, hey, bei mir gibt es die schlauesten Agenten für Urlaubsbuchungen, ne?
Ja, das ist echt eine super Idee, ja. Ja. Wahnsinn. Aha.
Und ja, also das ist für mich ist das so der Startschuss für das ganze Marketing um diese Agentenintelligenz. Und hier ist ganz klar, du hast halt eine Model Family, also Claude, und dann hast du halt Opus 4.5 mit, weiß ich nicht, 5 Billionen Parameter und Haiku mit, weiß ich nicht, 250 Milliarden Parameter, dass die halt dann schlechter abschneidet als die großen Modelle, ist eh klar, weil sie halt nicht so viel Wissen hat auch in ihrem Schatz. Und das könnte dann die dystopische Variante fast schon sein, ja, wo du halt das niedere Plebs mit den kleinen Modellen hast. Und dann hast du halt die oberen 10.000 mit den ganz großen Modellen und die zocken einfach alle ab. Ja.
Also auch da haben wir dann wieder so eine Klassengesellschaft, eine Mehrklassengesellschaft. Das ist interessant. Also ein interessantes gesellschaftliches Gedankenspiel. Die Reichen können sich dann die super Top-Modelle leisten und werden noch reicher. Und die Armen werden mit ihren Standardmodellen klein gehalten.
Es ist eigentlich eine Abbildung der Realität, ne?
Ja.
Was ja heute schon passiert, ne? Du hast halt die ganzen reichen Leute, die halt Kapital haben, Zugang haben, Einfluss haben, Macht haben. Und die können sich natürlich viel bessere Deals einheimsen als derjenige, der keine Macht, keine Kohle, kein Wissen hat, ja, der muss dann halt quasi nehmen, was übrig bleibt. Und ich meine, was vielleicht dadurch dann doch irgendwie ins Schwanken kommt, wäre der klassische American Dream. Ne? Also wenn du das jetzt so schwarz auf weiß hast, wie es jetzt in diesem Experiment dargestellt ist, kannst du eigentlich den American Dream einfach wegradieren, ja, weil das bedeutet, es geht wirklich nur um die Modelqualität und es ist nicht möglich, dass der Tellerwäscher plötzlich aus dem Nichts kommt und so viel schlauer ist als alle anderen und dann versucht oder dann zum Multimilliardär wird, ja, weil die Story ist dann gelaufen. Die kann dann nicht passieren.
Ja, also das müssen wir mal nochmal gedanklich weiterspinnen, das Ganze. Also das finde ich extrem faszinierend, was sich daraus ableiten lässt. Das könnte fast schon Stoff für Literatur oder sogar für Filme sein. Das will ich mal noch weiter durchdenken. Okay, ich habe vorhin schon den Begriff Topmodel genannt. Jetzt kommen wir auch zur passenden Kategorie, KI's Next Topmodel. Und auch hier haben wir natürlich wieder einiges mitgebracht. Fangen wir mal an mit etwas, was sich in Europa neu ergeben hat. Es ist streng genommen, es ist kein neues Modell, aber es ist zumindest mal ein interessantes neues KI-Tool oder eine Einsatzmöglichkeit, und zwar Mistral Workflows. Damit kann man KI-Prozesse in Unternehmen ja, aufeinander abstimmen, orchestrieren, heißt es ja so schön. Und das kann man dann auch wirklich in handfesten Anwendungsbereichen einsetzen. Also ein Beispiel, was Mistral in der Dokumentation oder in der Vorstellung gebracht hat, das ist das Thema Logistik und wie Waren entladen und durch den Zoll gebracht werden. Und wie dann die KI auf verschiedene Ereignisse reagieren kann, wie sie dann auch Rückmeldungen einfordern kann, um dann letztendlich auch aus dem, was sich zuvor ergeben hat, Schlüsse zu ziehen und dann das Verhalten entsprechend anzupassen. Also ich glaube, dass es für gerade für uns in Europa und insbesondere hier für uns in Deutschland ein sehr wichtiger Anwendungsbereich, weil wir ja sehr stark den Schwerpunkt auch auf die industrielle Verwendung von KI setzen und da auch schon so ein bisschen sogar Vorreiter sind weltweit. Und das zeigt eben auch konkret, wie das Ganze funktionieren kann. Und es zeigt auch, dass dieses Thema Zusammenspiel, Orchestrierung, agentischer Einsatz, dass das eben ja schon in der Realität angekommen ist. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also man sieht, dass obwohl Mistral jetzt ein europäischer Player ist und man jetzt nicht so viel von ihm hört oder beziehungsweise eigentlich viele sagen, dass der Zug schon längst abgefahren ist für Mistral, dass sie nichtsdestotrotz die alle Trends mitbekommen und auch in diese Trends investieren und nicht versuchen aufzugeben. Also das ist das, was mir also aus der Vogelperspektive so einfällt, weil was passiert denn in Wirklichkeit, wenn du dir anschaust, was aktuell gerade die Entwicklung ist, du merkst halt, dass alle LLM-Player versuchen, alle Ebenen sozusagen zu belegen. Also alle versuchen, eine All-in-App zu werden oder eine App zu werden, die alle Bereiche abdeckt. Und das sehen wir hier auch beim Mistral. Also sie versuchen quasi die gesamte Wertschöpfung innerhalb ihrer Infrastruktur, ihrer Architektur und auch innerhalb ihres Rahmens abzuwickeln. Und nicht eben Playern wie OpenClaw oder so zu überlassen. Ja? Also jeder versucht quasi alles abzuwickeln, ein eigenes Agent Harness, ein eigenes Modell, eine eigene Agent OS, eine eigene Workflow Engine, all diese Dinge sozusagen in ihre Infrastruktur zu integrieren und alle versuchen, alles zu sein. Das hat jetzt Implikationen natürlich, ja, also die halt die Kohle haben, und das sind halt die ganz großen amerikanischen Player, wie eben Google und Anthropic und OpenAI, die werden das natürlich wahrscheinlich auch durchdrucken einfach überall, ja. Und sie haben auch die größte Userbase und können das dadurch halt überall einfach zum Standard setzen. Und jeder versucht sozusagen auch sein eigenes Ding möglichst abzuschotten gegen andere. Ja? Und ob das Mistral dann gelingen wird, ist eine andere Frage. Ich finde es gut, dass sie den Weg verfolgen und nicht aufgeben, weil ich glaube, dass der Markt in Europa, also gerade der europäische Markt, Player wie Mistral benötigt. Weil du hast halt dieses ganze Compliance, Security, und halt auch das geopolitische Risiko der Amerikaner, also die ja eigentlich immer Verbündete waren, aber mittlerweile halt nicht mehr so sehr viel davon halten, beziehungsweise sich immer mehr auf sich selbst fokussieren und alle anderen sind sozusagen die Feinde und mir san mir, ja, wie man in Österreich sagt. Ja. Also alles, was mich angeht, das ist meins und ich werde das immer gegen alle, auch gegen Freunde verteidigen. Und in dem Kontext ist es super wertvoll, dass Mistral hier weitermacht. Die Frage ist, wie lange können sie das noch aushalten und wird es die europäischen Player, also schaffen es die europäischen Player, Mistral so weit oben zu halten, dass sie das Rennen mithalten können. Und aus eigener Erfahrung zum Beispiel kann ich jetzt sagen, wir haben ja auch einige Use Cases mit Mistral, die rennen auch in ähnliche Probleme wie eben ein Anthropic. Also die haben auch nicht die Kapazitäten und die Verfügbarkeit wird auch immer schlechter. Das heißt, obwohl sie jetzt diese Orchestrierungsebene drinnen haben, sie haben diese Workflows, sie haben all die Dinge, die die großen Modelle auch haben, aber dadurch, dass sie für mich die einzigen sind, die ich in Europa nutzen kann, sozusagen von den großen Model-Providern, und ihre Verfügbarkeit nicht gegeben ist, weiche ich eher auf Open-Source-Modelle aus, als dass ich Mistral weiterverfolge. Ja? Mhm. Und das ist ein ziemlich großes Risiko, weil Mistral hat hier ein höheres Risiko als all die anderen großen Modelle, also als die amerikanischen, weil die Userbase viel kleiner ist und auch die Userbase, sag ich jetzt mal, schon von Grund auf eher auf diese Open-Source-Variante setzen würde, weil von Anfang an klar war, dass Mistral es vielleicht nicht überlebt. Das heißt, die Risikobewertungen in den europäischen Unternehmen sind so, dass sie sagen, okay, ich kann die zwar nutzen, aber sie können nicht mein Primary sein, sondern es muss immer einen Fallback geben, der dann Open Source ist. Und wenn dann sowohl Kosten als auch die Funktionalität als auch die Qualität nicht mehr gegeben ist, ist Mistral weg. Das heißt, es ist ein schwieriges Rennen für Mistral.
Ja, und trotzdem ist es ja immer noch so, dass Mistral ja jetzt in Europa einer der Leuchttürme ist, einer der wenigen, was KI angeht. Mhm. Und das wäre ja schon für Europa auch ein erheblicher Verlust, wenn der wegfallen würde, würde ich mal sagen.
Total.
Ja, also
total. Aber wie gesagt, sie kämpfen den härtesten Kampf von allen, ne? Mhm. Also. Mhm. Weil sie haben nicht nur das Problem, dass sie nicht die Umsätze kriegen, sondern dass sie dadurch, dass sie nicht die Umsätze kriegen, dass sie nicht die Weiterentwicklung dieser Modelle vorantreiben können. Und dadurch gibt es dann halt chinesische Player, Open-Source-Player, die sie dann um Längen schlagen. Und dann bringen halt auch diese ganzen Agent Harness und Workflows und all diese Nettigkeiten, die sie da bauen, überhaupt nichts, weil das kriegst du mittlerweile halt auch bei einem Kimika 2,6, ja. Also 2,6 kriegst du halt auch den Agent Harness dazu, ja.
Okay, dann lass uns mal von Mistral zum großen Konkurrenten, zum größten Konkurrenten noch OpenAI wechseln und genau gesagt auf GPT-5.5, was ja jetzt auch seit der letzten Woche verfügbar ist und mit dem sich der Schwerpunkt auch wieder so ein bisschen mehr in Richtung selbstständiges Arbeiten, komplexe Bearbeitung von Aufgaben verschiebt. Also jetzt rein weg von der reinen Chatnutzung eben mehr zu solchen Anwendungsfällen wie zum Beispiel die Verwendung von Tools, von Computern und entsprechend auch dem, was wir schon gesagt haben, alles in Richtung dieser komplexeren agentischen Nutzung. Also ich nutze ja ChatGPT auch immer mal wieder. Allerdings muss ich gestehen, jetzt weniger für solche komplexen Aufgaben, sondern eher so für Standarddinge. Insofern kann ich jetzt aus der Praxis heraus gar nicht so genau beurteilen, ob das jetzt wirklich viel besser geworden ist oder nicht. Würde mich interessieren, weil du ja auch sehr gerne Dinge ausprobierst, ob du damit schon Erfahrung sammeln konntest.
Ja, also ich habe GPT-5.5 auch getestet. Ich habe es im Speziellen zum Beispiel für Schreiben getestet. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist zum ersten Mal der Fall, dass ich sage, okay, es ist tatsächlich eine Konkurrenz zu Claude. Es ist auch deutlich cleaner. Also es sind diese ganzen Fragmente wie, das ist nicht nur ein Release, es ist ein Manifest. Ja? diese ganzen Formulierungen, die halt so klassisch KI sind, das ist jetzt deutlich cleaner. Das muss ich sagen, ist sehr angenehm. Was das Coding angeht, Ich habe es ein bisschen getestet mit Codex. Ich muss sagen, so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ich muss, ja, das liegt vielleicht auch daran, dass mein gesamter Coding Harness, also meine gesamte Umgebung, halt jetzt mittlerweile sehr stark auf Anthropic ausgelegt ist. Ja, also diese ganzen Memory-MDs und Claude-MDs und Skills und was weiß ich. Theoretisch ist das natürlich so, dass ChatGPT und OpenAI dieselben Dinge auch kann und auch nutzt. Aber die Qualität war jetzt noch nicht auf meiner Seite viel, viel besser. Ich kenne allerdings viele, also tatsächlich viele, gerade im professionellen Softwareentwicklungsumfeld, die darauf schwören. Also die sagen, okay, that's it. Ja, das ist deutlich besser als Claude und auch als Opus 4.7. Aber ich bin ja klassischer Vibe-Coder. Ja? Also ich bin ja kein professioneller Softwareentwickler. Und für meine Sinne, also für meine Zwecke, ist auch dieses Codex einfach noch nicht tauglich genug. Also es ist, es gibt auch für Windows nicht wirklich was. Ich habe keinen Mac. Ich habe auch keinen Bock, einen Mac zu kaufen. Und das heißt, ich muss mich dann rumschlagen mit irgendwelchen Alternativen, wo ich dann Codex als App einbinde oder als Add-on oder Plugin oder was auch immer. Ja, und das ist mir alles zu mühsam. Ja. Und ja, deswegen bin ich jetzt nicht so der große Fan. Was mich überrascht hat, ist, dass eben das GPT-5.5 tatsächlich schon auf der Grundlage von Spud basieren soll. Also quasi das neue Modell, von dem ja OpenAI schon länger jetzt redet. Also die neue Modellgeneration. Und sie behaupten ja, dass sie jetzt bald quasi die nächste Iteration bald nochmal rausbringen. Und das sagt mir auch wieder, dass, und da kommen wir auch noch vielleicht zu einem Punkt, der dann nachher nochmal öffentlich, also den wir nachher nochmal kurz besprechen, warum ich glaube, dass OpenAI versucht hier einfach die Geschwindigkeit nochmal voranzutreiben, weil sie feststellen, dass ihnen alles davon rinnt.
Und genau, da kommen wir dann nochmal in unserer Marktkategorie nochmal drauf zu sprechen. Wir haben es ja, glaube ich, auch letzte Woche schon mal anklingen lassen, oder du hattest es schon mal anklingen lassen, was da deine Erwartungen sind. Lass uns aber vorher nochmal ganz kurz über DeepSeek sprechen aus China. Über DeepSeek haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr intensiver gesprochen. Auch da gibt es was Neues, nämlich DeepSeek V4 Pro und V4 Flash. Und wenn ich mir so anschaue, was da jetzt neu ist und verbessert wurde, lese ich da neben sehr vielen technischen Details heraus, dass der größte Vorteil dieser Modelle die verbesserte Effizienz ist, richtig?
Genau. Also wir haben ja, also DeepSeek ist ja eine never-ending Story. Ich glaube Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben sie schon von V4 geredet und dann haben sie immer wieder es verschoben und dann ging es nicht und dann und jetzt ist es tatsächlich raus. Also am 24. April ist es rausgekommen. Und nachdem sie jetzt schon so lange drüber geredet haben und so viel Lobrede darauf schon passiert ist, ist natürlich die Ernüchterung recht groß gewesen, weil natürlich die Outputs jetzt nicht viel besser waren als eben Chimica 2.6 oder auch die neuen Quen-Modelle. Die auch quasi die westlichen Modelle alle geschlagen haben auch. Ja, also da haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber berichtet, Chimica 2.6, also 2.6 und die neuen Quen-Modelle haben sogar Anthropic Opus 4.7 geschlagen in vielen Bereichen. Und DeepSeek hat jetzt auch Bereiche, wo sie ältere Generation, also die 4.6 Opus und die 5.4 OpenAI Varianten schlagen und teilweise auch die Chimica 2.6 Varianten schlagen. Aber das ist nicht die Message, die eigentlich hier dahinter steckt. Also man muss sagen, es ist good enough. Ja, also die Modelle haben jetzt eine Qualität gefunden, wo man kaum mehr Unterschiede finden kann, weil man kaum noch Use Cases hat, die sie nicht lösen können. Und das ist ja genau das, was du auch gesagt hast. Du kannst jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt viel besser ist, weil vorher ging es auch schon. Ja? Also es ist jetzt, die Nuancen sind sehr, sehr klein. Aber dieser hybride Attention-Mechanismus, der hier genutzt wird, bringt halt eine deutlich bessere Token-Effizienz und auch einen deutlich niedrigeren, also kleineren KV-Cache. Das ist eben, der KV-Cache ist quasi das, wo der Kontext gehalten wird und aus dem man dann genauer sozusagen ableiten kann, dass du die Informationen, die in, je größer das Kontext-Window, also sagen wir, du hast 1 Million Kontext-Window, dass du in der Effizienz auch tatsächlich Informationen da drinnen findest und dass sie dann halt auch kein Blödsinn sind, ne? Weil auch wenn die meisten Modelle irgendwie dann stehen haben, sie haben 1 Million Kontext-Window, sind die in der Regel nach 200k unbrauchbar. Weil der Attention-Mechanismus in vielen Bereichen so eine quadratische Skalierung hat. Und diese quadratische Skalierung führt dazu, dass irgendwann einmal nicht ausreichend Speicher auf der Maschine da ist, um all die Daten, die da drinnen sind, irgendwie richtig zu finden. Und das hat jetzt DeepSeek verbessert. Also sie haben da echte Innovation drinnen. Und wir haben im Vorgespräch schon mal geredet, dass man mal über all diese Entwicklungen dieses ursprünglichen Papers Attention is all you need, ja, also der Transformer, das ist quasi das Paper von Google, das 2017 rausgekommen ist, das der Ursprung aller Transformer-Modelle ist. Und dass wir uns mal anschauen, okay, was ist das eigentlich genau? Wie funktioniert dieser Attention-Mechanismus? Was ist ein KV-Cache? Was sind die verschiedenen Themen in diesen Modellen? Und was ist der Weg nach vorne? Also wie wird das besser? Und woran forschen die eigentlich alle? Und warum wird das jetzt immer besser? Ja, dass man uns mal diese Entwicklungen anschaut und schaut, okay, wer hat was eingebracht und wer hat welche Innovation gebracht und dass man mal auch versteht, wirklich im Detail, wie das funktioniert. Das ja. Könnten mal die nächsten Folgen irgendwann mal so ein Deep Dive über was ist ein Transformer und wie genau funktioniert er und was sind die Entwicklungen der Transformer-Modelle in den letzten 3 Jahren.
Ja, das klingt gut. Lass uns das machen. Gut, also kommen wir zur Kategorie Markt und ein weiterer großer Deal, wieder mit Anthropic, über den wir sprechen sollten. Letzte Woche hatten wir den Deal zwischen Anthropic und Amazon thematisiert, jetzt wieder eine ähnliche Größenordnung, nur dieses Mal mit Google. Und ja, der Hintergrund ist wahrscheinlich der, es geht um 40 Milliarden US-Dollar. Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass Anthropic dringend Rechenkapazitäten braucht. Das haben wir ja auch bemerkt in den letzten Wochen, dass die Nutzung von Claude nicht so viel Spaß gemacht hat, weil einfach Ressourcen knapp waren, weil es manchmal nicht funktioniert hat. Und offenbar versucht man jetzt dort durch solche großen Geschäfte die Kapazitäten deutlich zu erweitern. Da geht es um Cloud-Nutzung im Umfang von, glaube ich, 5 Gigawatt perspektivisch, was echt eine Menge Holz ist, ne? Meinst du, das wird dann kurzfristig wieder besser nutzbar sein, Cloud?
Also ich denke, wir haben ja, glaube ich, letzte Woche, als wir über Anthropic und Amazon geredet haben, haben wir ja schon festgestellt, dass offensichtlich die Not deutlich größer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Und das war ja auch der Grund, warum Amazon hier, ich glaube, 50 Milliarden investieren durfte. Und Google geht jetzt einfach nach. Und ich glaube, Anthropic hat jetzt kapiert, dass sie mit kleinen Brötchen nicht weit kommen. Also sie haben halt vor allem, wenn sie eben Modelle wie Mythos launchen, die halt irgendwie, man behauptet, also man redet davon, dass das Modell über 10 Billionen Parameter haben soll. Und wenn man sich das mal hochrechnet, dann sind da Kapazitäten notwendig, die so groß sind, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, wenn du das at scale irgendwie betreiben willst. Und und dafür brauchst du letztendlich jetzt die großen Player wie Google und Amazon. Aber wenn man auch tatsächlich so die Dimensionen sich anschaut, ich meine, es ist schon absurd, die sagen hier 5 Gigawatt Start 27 und ich glaube Amazon 5 Gigawatt bis Ende 26. Ich meine, so viel Kapazitäten sind noch nicht einmal da, ne? Also die verdoppeln die Kapazitäten von den Hyperscalern in diesen Zeiten, ne? Also ich glaube, Google hat, glaube ich, nur 3,5 Gigawatt im Moment. Also vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, es ist nicht mehr als, also sie haben auf jeden Fall keine 5 Gigawatt Rechenleistung aktuell. Und jetzt wollen sie quasi die Kapazitäten verdoppeln und nur für Anthropic zur Verfügung zu stellen. Also das ist schon absurd und ich bin jetzt schon gespannt. Heute sind ja die Earnings von Google und Amazon. Und das muss sich ja massiv schon irgendwie in den Zahlen niederschlagen. Also wenn nicht, dann werden wir es morgen sehen, wenn die Börsen abkacken. Mhm. Entweder sind das alles Fantasiezahlen oder wir unterschätzen die gesamte Bewegung total. Ja, also es ist schon absurd, was da für Kapazitäten geschaffen werden. Und und Anthropic hat tatsächlich einfach ein Problem. Ja, also ich habe es ist kaum zum Aushalten aktuell, was die Verfügbarkeit angeht.
Mhm. Das stimmt. Also das merkt man in der praktischen Nutzung und ist, glaube ich, auch schon vielen aufgefallen, die sich darüber aufgeregt haben. Lass uns mal gucken, weil nicht nur Anthropic hat Probleme, sondern OpenAI auch. Wobei jetzt erstmal ein bisschen sich der Spielraum gelockert hat, wenn ich das richtig interpretiere, für OpenAI, weil eine neue Phase der Partnerschaft mit Microsoft eingeläutet wurde, die OpenAI doch jetzt ein bisschen mehr Freiheiten gibt. Und jetzt können wir, glaube ich, auch ein bisschen zu dem zurückkommen, was du anfangs schon hast anklingen lassen, was da so im Busch ist bei OpenAI und worauf das alles wahrscheinlich hinausläuft.
Ja, also großes Announcement, Microsoft und OpenAI gehen quasi in die nächste Phase ihrer Partnerschaft. Also bis jetzt war es ja so, dass Microsoft der exklusive Cloud-Partner für OpenAI war. Das heißt, wenn du ChatGPT genutzt hast, warst du in der Azure Cloud. Immer. Und ich glaube, vor 2 Wochen gab es dann ein Deal mit Amazon, wo Amazon bis zu 50 Milliarden investieren wollte in OpenAI. Ich glaube, sie haben 10 Milliarden vorab und dann irgendwie 40 Milliarden sind irgendwie abhängig von gewissen Entscheidungen. Und eine dieser Entscheidungen dürfte gewesen sein, ob sie die OpenAI-Modelle auch auf der AWS Cloud anbieten dürfen. Und das hätte bedeutet, dass eben Microsoft die Exklusivität aufgibt. Und das haben sie jetzt offensichtlich. Also sie haben jetzt einen neuen Deal. Es gibt keinen exklusiven Deal mehr, was die Cloud-Anbieter angeht. Es darf sowohl Amazon als auch Google als auch Microsoft als auch alle anderen Cloud-Anbieter dürfen jetzt OpenAI in ihr Portfolio aufnehmen und die Modelle hosten. Microsoft hat sich rausgehandelt, dass sie dafür aber die Lizenzen für die Modelle, also das IP, also das geistige Eigentum, bis 2032 verlängert haben und den Umsatzteil, den haben sie immer noch, ne? Also ich glaube 20% der Umsätze gehen immer noch an Microsoft. Das ist natürlich ein sehr entspannter Bereich für Microsoft, ne? Weil dann dürfen sie an Amazon, da darf OpenAI Geld an Amazon zahlen. Und die Verdienste, die sie davon haben, kriegt dann Microsoft als Sahnehäubchen. Also schon ein sehr schlauer Deal damals, den sie damals gemacht haben. Ich glaube, der Grund, warum das Microsoft gemacht hat, ist nicht nur, weil sie sich eine goldene Nase dran verdienen, sondern weil sie gar nicht hinterherkommen, so viel Rechenleistung aufzubauen. Das heißt, selbst wenn sie alles OpenAI zur Verfügung stellen würden, dann hätten sie erstens ein massives Risiko. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weil wir werden auch sehen, es gibt schon die ersten Gerüchte, oder internen Berichte, die durchgesickert sind, dass OpenAI zum ersten Mal ihre internen Umsatzziele nicht erreicht hat. Und das würde bedeuten, dass Microsoft natürlich da mit drinnen hängt, genauso wie Oracle, weil Microsoft ja fortschreibt, wie viel Umsatz sie mit OpenAI machen werden. Und wenn jetzt sozusagen diese Abhängigkeit da ist, dann ist es für Microsoft natürlich einfacher, diese Abhängigkeit zu lösen, weil jetzt kann OpenAI halt auch mit anderen Partnern arbeiten. Und die Bewertung, also sie müssen sich diversifizieren, Microsoft muss sich diversifizieren, weil wenn jetzt fast 50% der Umsätze von OpenAI kommen, dann ist das natürlich ein Problem, vor allem für einen Player, der seine Ziele nicht erreicht. Und das wird auch der Grund sein, warum sich Microsoft breittreten hat lassen für den Deal. Weil sie gesehen haben, okay, OpenAI ist tatsächlich ein Krisenkandidat. Das heißt, sie schaffen jetzt schon nicht ihre Umsatzzahlen, weil eben das ganze Krisenmanagement von Sam Altman jetzt nicht sonderlich gut ist. Also diese ganze Geschichte mit dem Kriegsministerium in den USA und wie Claude oder wie Anthropic es geschafft hat, da sie einfach links zu überholen und dann auch dieses ganze interne Memo, wo sie dann sagen, ja, aber Anthropic rechnet das ganz falsch und wenn sie das richtig rechnen würden, dann wären wir viel besser. Ja, das ist halt alles eben von Leuten, die offensichtlich ein Problem haben und das verschleiern wollen und das haben jetzt alle kapiert. Und das wird zur Bedrohung für die gesamte KI-Industrie. Und Microsoft hängt da drinnen, genauso wie Oracle. Und deswegen lösen sie sich von der Klammer. Ja,
Ja, und dann mal schauen, was das dann alles für den anstehenden Börsengang bedeutet und wie sich das dann niederschlagen wird in konkreten Zahlen. Ne? Also
die Frage ist, ob der wirklich dann so in der Form passieren wird. Ne? Also weil sie hätten ja jetzt genug Kapital. Sie haben ja 122 Milliarden eingesammelt und sie kriegen ja noch weitere Milliarden von Amazon und vielleicht noch von anderen Hyperscalern, wenn sie tatsächlich die Umsätze schaffen. Also wenn sie es schaffen, den Turnaround hinzubekommen und wieder an Anthropic vorbeizuziehen und oder ein Modell zu schaffen, das wieder mehr Nutzung und mehr Kapital einnimmt. Dann würden sie ja wieder im Private Markt von den Hyperscalern mit ausreichend Kapital versorgt werden. Also stellt sich die Frage, ob OpenAI tatsächlich dann den Weg geht oder ob sie nicht jetzt einfach quasi das Jahr auslassen und nächstes Jahr erst wieder den Start loslegen. Ja, also ich bin ziemlich sicher, SpaceX wird es machen und ich bin ziemlich sicher, Anthropic wird den Börsengang machen. Aber ob OpenAI den Börsengang tatsächlich dieses Jahr macht, bin ich mir nicht sicher.
Und dann kommen wir ja wieder zu dem, was du letzte Woche gesagt hast, weil wenn jetzt schon mehrere Börsengänge vorher passieren und das Kapital ist ja nun mal begrenzt auf dem Markt, dann hat der danach kommt, das Nachsehen.
Genau.
Ja, schauen wir mal. Es bleibt spannend.
Also es wäre opportun sogar für OpenAI, den Börsengang nicht zu machen. Ja, weil Es sei denn, sie kriegen jetzt in den nächsten 2-3 Monaten so einen Run, ja, mit eben mit diesem GPT-Image und mit GPT-5.5 oder vielleicht das nächste neue Modell, das, oder, also, was wahrscheinlich den Turnaround schaffen würde, wäre, wenn sie Codex und das gesamte ChatGPT-Erlebnis mit all den Funktionen in eine funktionierende App auf Windows und Mac hinbekommen. Dann würde das wahrscheinlich tatsächlich einen Turnaround bringen, weil, wenn wir uns erinnern, Claude Code war der Auslöser dafür, dass Anthropic alle überholt hat. Und OpenAI hat es immer noch nicht geschafft, eine brauchbare Windows-Lösung zu machen. Es ist zum Schreien. Mhm. Ja? Jeder 0815-Developer, also Claude Code wurde an 2-3 Wochen von 3-4 Entwicklern gebaut. Ja? Ich verstehe nicht, warum OpenAI das nicht hinbekommt, dass sie Codex und das ganze Image und das ganze ChatGPT in eine funktionierende App, die auf allen Plattformen funktioniert, hinbekommen. Also, und wenn sie das schaffen würden, dann würde ich es auch wieder probieren. Dann würde ich auch wieder denen eine Chance geben und tatsächlich würde ich dann sowohl Claude Code als auch Codex verwenden und schauen, welcher von denen besser ist. Ja? Und ich würde auch bei beiden den vollen Betrag zahlen, weil ich ausreichend Bedarf habe einfach, um das zu machen. Und ich laufe sowieso in alle Rate-Limits. Ja? Also, und wenn mir da das Rate-Limit ausgeht, dann lasse ich halt den anderen schauen, weiterarbeiten. Ja?
Ja, also ich glaube, was halt auch noch dazu kommt, ist halt, dass OpenAI echt ein Image-Problem hat. Also die müssten dann schon auch ein Modell vorlegen oder ein Tool, was deutlich besser ist als das von Anthropic. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, dass dieses Image von Gut und Böse da so ein bisschen zwischen den beiden aufgeteilt ist. Ne? Aber ich glaube halt, dass es in der breiten Öffentlichkeit und vielleicht auch gerade bei den Business-Kunden, die ja besonders wichtig sind, dass das schon auch ein Problem sein kann.
Also um ehrlich zu sein, ich glaube, dass das ein Narrativ ist, das sie nutzen, um zu rechtfertigen, dass sie scheiße sind gerade. ich denke, dass es den meisten Business-Kunden wirklich komplett wurscht ist, ob der jetzt gut oder böse ist und ob die jetzt irgendwie mit denen verhandeln oder nicht. Wenn das Ding mein Problem löst, dann nutze ich es. Und wenn es viel besser ist als alles andere, dann nutze ich es. Wenn es günstiger ist als das andere, dann nutze ich es.
Wenn es viel besser ist, du sagst es, ne? Also es muss viel besser sein. Ich glaube, wenn es nur gleich gut oder ein bisschen besser ist, reicht es nicht. Und das ist, glaube ich.
Aber der Grund ist nicht, ob die gut oder böse sind, sondern weil es meinen Wechsel rechtfertigen muss.
Ja.
Also der Grund liegt eher in der Wechselbereitschaft. Und das heißt, das Erlebnis muss besser sein, nicht das Image.
Ja, das ist ja wie mit allem. Das ist ja wie mit allem, genau. Also das ist, die Verpackung ist das Wichtigste. Und wir dürfen ja auch nicht die Privatkunden vergessen, die ja gerade für OpenAI oder für ChatGPT wichtig sind. Und hier gibt es ja auch noch einen großen Anteil von Leuten, die das Ganze einfach kostenlos nutzen. Gut, da wird jetzt Werbung ausgespielt, das ist ja auch massiv gestiegen. Aber ob das dann reichen wird am Ende, also auch ein großes Fragezeichen.
Also ich glaube, OpenAI hat kapiert, dass der Consumermarkt verloren ist. Weil der Consumermarkt ist verloren. Den hat Google. Und Google hat sich auch damit abgefunden, dass sie im Consumermarkt sind und nicht, und sie haben Gemini in alles eingebaut, in die Suche, in E-Mail, in Gmail, in alle, in Google Works, in jede Ebene haben sie Gemini eingebaut und es ist flawless. Du brauchst nicht mehr drüber nachdenken, ist das jetzt eine KI oder nicht. Und ich kann mit Gemini, also als Free-User, kann ich Gemini überall und jederzeit nutzen. Und ich brauche kein ChatGPT dafür. Und deswegen ist auch der ganze Ansatz mit dieser Werbung schon von Anfang an ein Rohrkrepierer gewesen, weil ich nicht glaube, dass OpenAI ausreichend Consumer-Nutzer haben wird, auch wenn sie dort angefangen haben, aber da haben sie einfach nicht den Mut. Da hat einfach Gemini mit seiner Produktintegration und seinem und auch der Suche, ja, haben sie einfach einen Vorteil, den OpenAI niemals halten kann. Nie. Egal, was sie tun, das können sie nicht schaffen.
Aber jetzt ist es ja so, klar ist der Schwerpunkt von Google im Consumer-Bereich. Auf der anderen Seite, und damit komme ich dann elegant zu unserer nächsten Meldung, hat Google ja jetzt einen Deal unterzeichnet mit dem Pentagon. Und da geht es um die Verwendung von KI für militärische Zwecke. Also das kennt man ja schon, hatten wir jetzt eben auch zuletzt mit OpenAI und Anthropic. Und anscheinend ist es wohl so, dass da zwar eine Klausel drin ist, die bestimmte Anwendungen einschränken soll, aber Experten sind sich recht einig, dass das ja keinen Bestand hat. Und was auch noch wichtig ist, es gab von mehr als 600 Mitarbeitern gab es Protest über diese Vereinbarung, aber die wurde dann nicht berücksichtigt. Also das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das Don't be evil, das gilt schon länger nicht mehr und spätestens jetzt nicht mehr. Deine Einschätzung dazu?
Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt keinen guten, es gibt keinen Good Guy. Alle sind Bad Guys. Ja? Also, und auch wenn sich Anthropic als der Good Guy hinstellt, sind alles massive Kapitalisten, die extrem machthungrig sind. Genauso wie Google, genauso wie OpenAI. All the same shit. Ja? Also das, es gibt kaum einen Unterschied. Und was mir diese Message sagt, ja, dass Google diese Proteste von über 600 Mitarbeitern ignoriert, liegt an einer einzigen Sache. Und das liegt einfach daran, es ist kein Mitarbeitermarkt mehr. Es ist ein Arbeitgebermarkt, es ist kein Arbeitnehmermarkt mehr. Das hat sich geändert, das war in der Vergangenheit anders. Es gab eine Knappheit an guten Entwicklern, es gab eine Knappheit an guten Mitarbeitern und es war ein Talent War ohne Ende. Ja? Das ist vorbei. Wir haben jetzt Technologie, die das ersetzt. Auch wenn du gute Mitarbeiter, du brauchst keine Top-Mitarbeiter in dem Sinn mehr. Du hast die Leading-Edge-AI-Mitarbeiter. Das sind deine wichtigsten Mitarbeiter, die quasi deine Brot und dein Butter generieren. Aber die leben in einer ganz anderen Welt und die, also da gibt's, da ist auch jedem, denke ich, klar, dass sie keine Möglichkeit haben, gegen eine amerikanische Regierung zu agieren. Weil die amerikanische Regierung einfach jederzeit sagen kann, es ist uns wurscht, was du in deinem Unternehmen stehen hast. Wenn ich das möchte, dann nehme ich mir das. Und das ist auch so. Das war schon immer so. Und deswegen gibt es Unternehmen, die gerne in demokratischen Ländern ihre Geschäfte tätigen, weil es dort Regeln und Sicherheiten gibt für Unternehmen, dass der Staat sich nicht einfach nimmt, was er will. Mit dem Trump hat sich das geändert. Der Staat nimmt sich einfach, was er will. Und würde das jetzt auch noch länger passieren? Also es gibt natürlich auch die ganzen Legislaturperioden. Das ist auch eine Absicherung für Unternehmen. Das heißt, man kann sich sicher sein, das haben wir an Ungarn zum Beispiel gesehen, ja, selbst nach fast zwei Jahrzehnten ist er dann trotzdem abgewählt worden und die Demokratie hat sich sozusagen durchgesetzt. Und jetzt kommt natürlich der ganze Roll-up, all die Unternehmen, die hier korrupt, die hier die Oligarchen, die Leute, die sich hier halt dumm verdient haben, die flüchten jetzt alle und jetzt können wieder normale Unternehmen da reingehen. Das wird jetzt wieder dauern, bis dort Unternehmen drinnen sind, die hier tatsächlich einen Mehrwert liefern. Und genauso ist es in den USA. Wenn nicht alle wüssten, dass der Trump in drei Jahren Geschichte ist, würden die alle abwandern. Und dann würde sich vielleicht auch ein Anthropic überlegen, ob sie nach Europa gehen oder in irgendein anderes Land, wo diese Sicherheiten da sind. Aber das ist halt jetzt, jetzt ist halt nicht die Gelegenheit, um zu sagen, okay, wir bäumen uns dagegen auf. Ja, das hat Anthropic gemacht und es hat ihnen nichts gebracht. Sie haben wieder diesen Vertrag unterschrieben. Es ist eine reine Marketing-Show. Aber faktisch haben sie keine Chance, gegen die amerikanische Regierung sich da durchzusetzen.
Okay, aber du sagst ja, zumindest im Punkto Marketing hat es ihnen schon was gebracht, wenn man sich auch die Nutzerzahlen anschaut im Verlauf dieses Jahres. Da war schon ein Effekt zu spüren. Wenn es jetzt auch letztendlich nicht wirksam war im Kern, aber als Marketingmethode war es durchaus erfolgreich, würde ich sagen.
Genau, und so muss man es auch betrachten, weil es ist nur eine Marketing-Show. Und das ist auch diese ganze Don't be evil und good und yeah, I'm the good guy, I'm the bad guy. Das ist alles nur Marketing-Show, weil faktisch kann sich die Regierung nehmen, was sie will. Und da, also, und solange du halt einen Präsidenten hast, der halt irgendwie immer irgendein Schlupfloch findet, und das ist halt auch möglich in einer Gesellschaft, wo es halt Gesetze gibt, findest du halt immer irgendeinen Weg, um etwas durchzuexerzieren oder als Fakt hinzustellen, auch wenn das nach 3 Monaten von irgendeinem Gericht weggenommen wird wieder. Es ist ihm wurscht, weil dann macht er wieder einen neuen Blödsinn und kann das wieder durchsetzen. Und das kann er so lange da durchziehen, solange er an der Macht ist.
Ja,
und das haben jetzt auch alle kapiert.
Ja? Sieht man ja auch bei den Zöllen, ja? Nachdem die ja jetzt sogar vom obersten Gerichtshof einkassiert worden sind, hat er halt einfach eine neue Gesetzesgrundlage sich ausgesucht. Und bis die wieder einkassiert wird vom obersten Gerichtshof, hat er sich schon 3 andere überlegt. Also er kann das Spiel immer weiterspielen. Ne?
Genau. Und deswegen zahlt sich nicht aus, sich gegen den aufzubäumen. Ja? Weil faktisch kann er sich nehmen, was er will. Und alles, was da rundherum passiert in den Medien, das ist alles nur Marketing. Das ist alles nur Show. Ja,
ja. Ja, das ist schon echt interessant, dass es im Grunde dann eigentlich gar kein Mittel gibt, sich gegen solche Autokraten zu wehren. Ne? Also, dass sie wirklich letztendlich machen können, was sie wollen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Also, ist auch irgendwie ernüchternd. Aber ja, es gibt halt Dinge auf der Welt, mit denen müssen wir leben. Und das wird wohl eine Sache davon sein.
Genau, gut. Die Entscheidung als Unternehmer ist immer, sich das Land auszusuchen, wo man eben so ein Unternehmen dann positioniert. Und das ist es letztendlich, womit du abstimmen kannst. Und das ist es, wie du auch ein Land dann auch zugrunde richten kannst, weil wenn du lang eine Autokratie bist, dann hast du keine Wirtschaft mehr.
Ja. Und dieses Land, wie der Amerikaner sagen würde, ist Europa.
Genau.
Okay. Gut, jetzt SpaceX hast du vorhin schon mal angesprochen, ja, im Zusammenhang mit möglichen Börsengängen dieses Jahr. Da gibt es auch noch was Neues dazu. Und zwar im Zusammenhang mit Cursor. Also wer Vibe Coding macht, der kennt Cursor. Und da ist die Rede von einer 60 Milliarden Dollar Option, um den ganzen Laden zu übernehmen. 60 Milliarden? Klingt ja fast wie ein Schnäppchen inzwischen, bei den ganzen Zahlen, über die wir immer sprechen. Hältst du das für realistisch, dass das passieren wird?
Das wird ganz sicher passieren.
Mhm.
Das wird ganz sicher passieren, weil, und das wissen wir, also dieser ganze Merger mit XAI und X und SpaceX, das hat der Musk natürlich gemacht, weil er gemerkt hat, okay, mit XAI, der kriegt nicht die Umsätze, das ist alles falsch aufgesetzt. X ist jetzt auch nicht die Plattform, über die man das wirklich gut promoten und verkaufen kann. Das heißt, die machen eine Milliarde Umsatz mit Grok. Und ich glaube, mit dem ganzen Werbegeschäft, was auch quasi kaum vorhanden ist, sind es, glaube ich, 1,5 Milliarden oder so, die sie mit dieser ganzen X-Geschichte machen, verbrennen aber unendlich viel Geld mit den ganzen Colossus-Data-Centern. Und die sind natürlich nicht ausgelastet. Und was ist jetzt das größte Problem? Weil diese ganzen Data-Center wurden ja mit irgendwelchen SVPs gebaut. Das heißt, du hast irgendwelche Special Purpose Vehicles, also irgendwelche Subunternehmen, die gesagt haben, okay, wir möchten jetzt irgendwie 20 Milliarden Geld aufnehmen von irgendeinem Kreditinstitut oder von so einem Private Credit Fund. Dafür, wir garantieren aber, dass dieses Rechenzentrum voll ausgelastet sein wird in den nächsten Jahren. Und wir haben hier schon einen Kunden, das ist xAI, und die zahlen uns jedes Jahr 3, 4, 5, 7, 10 Milliarden. Und deswegen kriegen wir jetzt die Kohle und die Auslastung kriegen wir quasi über den Kunden und dann läuft alles. Jetzt ist es aber so, xAI kann das nicht tragen. Sie können das nicht auslasten. Und jetzt werden die ersten Private Credit Unternehmen hergehen und sagen, hey, Auslastung nicht da, ihr könnt es nicht zahlen und es wird alles eingestanzt und es gibt eine und all die Assets werden quasi von dem Private Credit übernommen und dann vielleicht am Markt verkauft oder was auch immer. Also irgendwie werden die Assets in irgendeiner Art und Weise veredelt oder versucht noch Restwerte aus den Assets rauszubekommen. Das heißt, selbst SpaceX als Kunde könnte die nicht auslasten. Und das heißt, all diese Kredite würden platzen. Das heißt, du brauchst irgendeinen neuen Kunden, der diese Auslastung hinbekommt. Und siehe da, es gibt einen Player, Cursor, der ist unabhängig. Die haben auch ein eigenes Modell. Das heißt, die nutzen zwar auch Claude und ChatGPT und andere, all die anderen Modelle, weil du kannst ja im Cursor selber sagen, welche Modelle du nutzen möchtest. Aber sie haben auch ein eigenes Modell und damit verdienen sie eigentlich ihr Geld. Und dieses eigene Modell basiert ja, wie wir alle wissen, aktuell ist es Chimica 2.6, ja, ein Open-Source-Modell, was sie halt feintunen. Aber sie haben halt auch nicht die Rechenkapazitäten, weil sie sind natürlich nicht der Player, der von allen bevorzugt ist. Wenn überall alles dicht ist, dann ist Cursor der Letzte, der hier noch Kapazitäten bekommt, weil natürlich ein Anthropic oder ein OpenAI halt viel mehr zu bieten hat als ein Cursor. Und das ist jetzt natürlich super praktisch, weil das löst mehrere Probleme gleichzeitig für SpaceX. Erstens, sie kaufen sich schnell wachsenden Umsatz. Cursor macht aktuell 2,3 Milliarden Runrate. Und wächst irgendwie mit 40-60%. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die Wachstumsraten sind, aber sie wachsen sehr, sehr schnell. Auf jeden Fall deutlich schneller als Grok und auch deutlich schneller als X und auch deutlich schneller als SpaceX. Zweitens, die können die Auslastung für diese großen Colossus Data Center ausfüllen. Und drittens, die Bewertung, die jetzt mit 60 Milliarden dargestellt wird. Das ist ja das, was es heute wert ist. Also, weil sie haben ja jetzt gerade eine Finanzierungsrunde auf 50 Milliarden gemacht, wo sie 2 Milliarden geraced haben. Aber die sind jetzt hinfällig. Eigentlich war die Bewertung vorher bei 30 Milliarden. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist es so, dass SpaceX bei einer Bewertung von 30 Milliarden dieses Unternehmen kaufen wird. Und das dann auch nach dem Börsengang machen wird. Das heißt, wenn SpaceX jetzt an die Börse geht mit 1,5 Billionen Bewertung und dann zahlen sie für 30 Milliarden Cursor schnell wachsenden Umsatz mit einem Multiplier, ich glaube, der Umsatzmultiplier liegt bei 400. Ja? Das heißt, mit einer extremen Überbewertung kaufen sie dann ein Asset, das einen echten Wert hat. Und es kostet sie letztendlich nichts, weil sie können das mit Aktien bezahlen und kriegen quasi Free Lunch. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Das ist derselbe Grund, warum Nvidia mit ihrer Hyperbewertung jedes Mal Geld ausgibt. Oder auch Tesla halt, also all die Unternehmen, die halt eine extreme Überbewertung haben, gehen natürlich auf M&A-Kurs und kaufen sich neue Unternehmen mit ihrer Überbewertung, weil sie halt eine Arbitrage haben letztendlich. Ne? Also wenn sie 200-fach bewertet sind und Cursor ist nur 20-fach bewertet, na, dann ist es ein No-Brainer. Ja?
Klingt aber irgendwie nach Schneeballsystem.
Das ist ganz sicher ein Schneeballsystem, aber so ist es halt. Ja? Und es gibt in den Medien wird halt dann so dargestellt, aber es gibt eine Breakup-Fee von 10 Milliarden. Ne? Also sollte SpaceX den Merger, also sollte SpaceX Cursor nicht kaufen für 60 Milliarden bis Ende des Jahres, dann müssen sie Cursor 10 Milliarden Kohle geben, 10 Milliarden Geld geben. Ja? Und alle bewerten das so, als wäre das ein Risiko. Aber das ist es überhaupt nicht. Weil, was wird denn passieren? Diese 10 Milliarden nimmt sich quasi SpaceX aus ihrer 1,5 Billionen Bewertung, gibt sie ihnen. Mit diesem Geld kaufen sie dann Rechenleistung in den Colossus Data Centern und haben, also die bezahlen das dann natürlich, ja. Das heißt, die Cursor freut sich über Kapazitäten. Die Kapazitäten kriegen sie mehr oder weniger geschenkt, aber für SpaceX ist es auf jeden Fall profitabler, ihnen die 10 Milliarden zu geben, als die Bewertung runterzuschrauben. Weil wenn sie auf eine realen Bewertung runtergehen werden, wären die keine 500 Milliarden mehr wert.
Ja, es ist schon immer wieder erstaunlich, ja, wie diese Mechanismen da laufen in diesem Markt. Und was unter der sichtbaren Oberfläche sich alles abspielt. Und welche Strategien sich dahinter verbergen, auf die man so als Normalsterblicher gar nicht kommen würde.
Ja, also Fakt ist, Cursor hätte entsorgt werden müssen in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Weil, und der einzige Player, der den wirklich hätte nehmen können, wäre Nvidia gewesen. Aber Nvidia hat auch ein strategisches Problem, weil die können jetzt nicht sagen, okay, wir kaufen jetzt eine Coding-Plattform mit einer eigenen KI und machen uns selbst damit Konkurrenz, weil sie sind ja auch investiert in OpenAI und Anthropic. Das heißt, sie können nicht versuchen, die zu schlagen. Sie würden sie nur kaufen, damit sie ihre Bewertung halten, damit halt gerechtfertigt ist, dass Cursor weiterhin Nvidia-GPUs benötigt. Und SpaceX tut hier quasi Nvidia einen Gefallen und mich würde es nicht wundern, wenn da noch ein Deal im Hintergrund wäre mit Nvidia und SpaceX über Cursor. Ja? Also das würde mich nicht wundern, aber in Wirklichkeit braucht es Elon Musk auch gar nicht, weil er kann mit der Übernahme und auch mit der Breakup-Fee, egal wie es läuft, es ist positiv für SpaceX. Ja?
Mhm. Ja, also scheint doch ein gutes Händchen zu haben, der Herr Musk zumindest mal, was finanzielle Transaktionen angeht. Zumindest lässt sich das so interpretieren. Zum Schluss möchte ich gerne noch etwas vorstellen oder noch kurz anmerken, auf das ich vorhin noch gestoßen bin, was ich auch sehr interessant finde. Und zwar habe ich eine Studie oder eine Analyse gesehen, die besagt, dass Mitte des letzten Jahres etwa 35% aller neu veröffentlichten Webseiten zumindest mal mit Hilfe von KI erstellt wurden oder vielleicht sogar komplett mit KI erstellt wurden. Und dabei haben sich einige Hypothesen bestätigt, andere wurden nicht bestätigt. Bestätigt hat sich zumindest mal, dass die semantische Vielfalt der Inhalte stark abgenommen hat, und zwar um ein Drittel. Das heißt also, beziehungsweise man kann sagen, KI-generierte Webseiten weisen eine um 33% höhere semantische Ähnlichkeit auf als von Menschen geschriebene Seiten. Das bedeutet letztendlich, wenn man so ein bisschen platt ausdrückt, es gibt so eine Art Inzest bei den Inhalten, ja, weil einfach Inhalte, die von einer KI generiert werden, von einer anderen KI genutzt werden, um ihrerseits Inhalte zu erstellen. Interessant finde ich auch, dass die KI-Inhalte, die auf diese Weise erzeugt werden, oft eine künstliche Fröhlichkeit, so wird es beschrieben, ausdrücken. Das heißt einfach vom Sentiment, von der Stimmung her, um über 100% positiver als nicht KI-basierte Seiten. Das sind die Sachen, die sich bestätigt haben. Es wurden auch ein paar Dinge widerlegt. Und zwar zeigt sich zunächst mal kein signifikanter Anstieg an Halluzinationen oder inhaltlichen Fehlern im Zusammenhang mit der gestiegenen KI-Nutzung, obwohl mehr als 3/4 der Befragten glauben, dass es so ist. Es gibt auch keine Belege dafür, dass individuelle Stile durch eine einheitliche generische Stimme ersetzt werden. Es hat auch keine Abnahme der ausgehenden Links zu externen Quellen durch KI gegeben. Offensichtlich legen eben diejenigen, die KI nutzen zum Erstellen von Inhalten, auch Wert drauf, dass Quellen verlinkt werden. Und Texte werden durch KI auch nicht zwangsläufig länger bei gleichzeitig sinkender Informationsdichte. Ganz klar, das kann man ja auch durch passendes Prompting beeinflussen. Das heißt also, wer ein bisschen Ahnung hat, wie man KI-Content erstellt, wird schon darauf achten, dass die Texte nicht unnötig lang sind und dass auch die wichtigen Informationen drinstehen. Also das zeigt schon, dass durch die zunehmende Verwendung von KI für Online-Inhalte nicht alles schlechter wird, sondern dass da durchaus auch weiterhin Qualität geschaffen werden kann. Und das finde ich schon durchaus bemerkenswert, zeigt aber auch wiederum, dass es nicht gehen wird ohne, sagen wir mal, frisches Blut, ja, um bei diesem Inzestbild zu bleiben. Das heißt also, dass weiterhin auch Fakten von außen zur Verfügung gestellt werden müssen, mit denen die KI dann arbeiten kann. Fand ich recht spannend. Hättest du das so erwartet?
Super spannend. Also ich hätte es nicht erwartet. All die Befürchtungen, die da jetzt auch sozusagen widerlegt wurden, die waren, sage ich jetzt mal, ganz am Anfang, als ChatGPT rausgekommen ist, natürlich da. Aber das lag halt auch daran, dass die KI auch wirklich dumm war. Ja? Also, die war halt nicht sonderlich gut einfach. Also sie hat natürlich hat uns alle beeindruckt, weil sie plötzlich reden konnte wie ein Cowboy oder wie eine Comicfigur oder was auch immer. Aber es war halt nicht so, dass es irgendwie authentisch war. Ne? Also es hatte diese Personality nicht. Und je weiter man jetzt in die Zukunft kommt, also in die Gegenwart eigentlich kommt, desto mehr Personality kannst du dem eigentlich geben. Es gibt eigentlich kaum jemanden, den ich kenne, der mit KI arbeitet, der nicht mindestens seinen eigenen Spiel, also Schreibstil als Skill oder sonst irgendwas abgelegt hat. Ja? Also man versucht, sich selbst treu zu sein. Und das ist jetzt zum ersten Mal auch wirklich möglich. Also indem man weiß, wie man schreibt, indem man weiß, welchen Stil man verwenden will, welche Art Rhetorik man verwendet und all diese Dinge. Und man kann das jetzt viel granularer machen, als es früher so war. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum all diese Hypothesen widerlegt wurden, weil die KI in diesen Dingen halt wirklich auch besser geworden ist. Ja? Und das Habsburger Problem, dass das kommen würde, das haben wir, glaube ich, auch schon von Anfang an.
Habsburger Problem, sehr schön.
Das war ja gleich am Anfang so der Ansatz all der Doomsayer, dass das Internet kollabieren wird, weil die KI immer nur von sich selber lernt und durch Inzest dann irgendwann einmal nichts mehr rauskommt. Ja? Und wir haben, glaube ich, auch letztes Jahr auch schon über das Thema öfter mal geredet gehabt und auch über dieses Diffusion-Problem, also dass jedes Mal, wenn das halt wiederverwertet wird, dass das halt immer schlechter wird sozusagen, bis es dann nur mein einziges Rauschen ist. Ja? aber es ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Wobei ich muss sagen, der Positivity Shift, das ist eine gute Entwicklung, ja. Also auch wenn das jetzt so ein bisschen hingestellt wird, als wäre das ein Problem, ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar eine gute Entwicklung, mit der man nicht gerechnet hätte. Und das sagt mir, dass die meisten Menschen, die schreiben oder die irgendwas Journalistisches oder Blog oder in irgendeiner Art und Weise, die irgendwas publizieren, grundsätzlich die Dinge positiv darstellen wollen, es aber nicht schaffen, weil ihre Einstellung und ihre Formulierung aufgrund der Einstellung vielleicht eher negativ sind. Und dass es jetzt 100% mehr Leute schaffen, es positiv darzustellen, liegt wahrscheinlich einzig allein daran, dass die KI in der Lage ist, die Dinge positiver darzustellen. Und das finde ich eine sehr gute und sehr spannende Entwicklung. Weil das sagt mir, dass die meisten Menschen eigentlich positiv sein wollten, es aber nicht geschafft haben.
Ich glaube, das ist eine schöne Formulierung für den Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge, die auch so ein bisschen hoffnungsfroh unsere Hörerinnen und Hörer zurücklassen wird, dass vielleicht sogar die KI durch so eine Verschiebung ins Positive vielleicht auch insgesamt uns alle ein bisschen positiver zurücklassen wird. Das wäre doch schön. Bei all den negativen Dingen, die wir immer wieder besprechen, dass es auch positive Effekte haben kann.
Genau, bei all der Ernüchterung.
Genau. Ja, und positiv ist auch, dass wir mit unseren Themen in nicht mal einer Stunde 45 durchgekommen sind. Und ja, das heißt, wir sind wirklich am Ende dieser Ausgabe. Wieder ganz herzlichen Dank von mir an dich, Yusuf, und auch für alle, die uns so geduldig zugehört haben, da draußen in der großen, weiten Welt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das wird der Yusuf auch gleich nochmal sagen, schickt uns doch gerne ein Feedback. Wir freuen uns immer. Wir haben auch in den letzten Tagen sehr schönes Feedback bekommen. Und wir sehen, dass wir auch so ein bisschen in die richtige Richtung gehen. Also, dass euch das interessiert und dass euch auch die Länge dieses Formats nicht abschreckt. Das ist schön. Und ja, wenn euch was auffällt, auch gerne, wenn euch etwas nicht so gut gefällt, dann lasst es uns doch wissen. Ihr erreicht uns über LinkedIn. Also ihr könnt dem Yusuf schreiben, ihr könnt mir schreiben. Und wir freuen uns über jedes Feedback. Also von meiner Seite wäre es das gewesen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin verabschiede ich mich und tschüss.
Ja, danke auch von meiner Seite und danke auch für das zahlreiche Feedback in den letzten Tagen. Ja, dass ihr euch auch so darüber äußert, was ihr gerne hättet. Wir versuchen natürlich, das alles umzusetzen. Gelingt uns vielleicht nicht immer, weil wir dann doch ins Reden kommen und dann abschweifen vielleicht. Weil auch wenn das vielleicht hier gut organisiert klingt, ist alles recht improvisiert hier. anyway, danke auf jeden Fall, dass ihr uns so lange zugehört habt und dass ihr uns auch zahlreich Feedback schickt und gerne weitermachen, weiter Feedback geben, bewerten. Wir freuen uns über alles, wir lesen auch alles, wir versuchen auch alles zu beantworten. Dann sage ich schon mal danke und wünsche euch noch eine wunderbare Woche und freue mich dann schon auf nächste Woche. Tschüss!